Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, er gilt als der Mann mit der schönsten Tellerwäscherkarriere der deutschen Nachkriegsgeschichte. Vom Taxifahrer zum Vizekanzler oder wie er es selbst mal beschrieben hat, vom katholischen Messdiener zum Linksradikalen, zum Bundesaußenminister. Oder man nähert sich der Sache eher kulturell, hat er auch mal gemacht. Und auf die Frage, er möge doch mal bitte die Begriffe Sex, Drugs and Rock'n'Roll nach ihrer Wichtigkeit sortieren, die, wie ich finde, sehr schöne Antwort gegeben. Das muss man ganzheitlich sehen. Jetzt meldet er sich wieder zu Wort mit einer interessanten Frage, nämlich mit der Frage nach unserer Identität. Wer sind wir? Fragt er in einem neuen Buch und es lohnt sich sehr darin zu lesen, weil hinterher klar ist, es gibt das, was für uns alle und für so lange Zeit der Rahmen unseres Lebens war, nicht mehr, nämlich den guten alten Westen. Und das liegt an Amerika, sagt er. Das liegt an einem Land, das seinen Zenit überschritten hat und das, interessanter Gedanke, seinen Niedergang mit der Eliminierung dieses Westens im Moment noch einmal richtig beschleunigt. Das muss man erklären und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen, Joschka Fischer. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Herr Fischer, wenn ich über einen Friedhof laufen würde und ich würde dort den Satz finden, I'm not convinced, dann wüsste ich sofort, wer darunter liegt. Das war damals Ihr Protest gegen die Kriegspolitik der Amerikaner. Das war Ihr Nein zum Irakkrieg 2003. Eine klare Abgrenzung. Wie oft haben Sie in letzter Zeit an diesen alten Satz gedacht, I'm not convinced, bin nicht mehr einverstanden mit dem, was Amerika da macht gerade?
Gar nicht so oft. Ich denke, was der Präsident Donald Trump gemeinsam mit Benjamin Netanyahu, dem Premierminister von Israel, ausgeheckt hat, eine zweite Runde im Krieg mit dem Iran, das ist, steht auf tönernen Füßen und ist vor allen Dingen nicht zu Ende gedacht. Es gibt kein Endgame, wie das auf Neudeutsch heißt, also kein Gedanken über das Endspiel. Wie kommt man da wieder raus? Was sollen die Ergebnisse sein? All das ist nicht anwesend. Und ich fürchte, das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen.
Der Plan, Sie haben gerade gesagt, ausgeheckt, die Idee, Iran anzugreifen, ist alt. Und man weiß inzwischen, dass Benjamin Netanyahu, glaube ich, fast jeden amerikanischen Präsidenten versucht hat, davon zu überzeugen. Alle haben die Finger davon gelassen. Was glauben Sie, womit er Trump überzeugt hat? Wie hat er das gemacht?
Das weiß ich nicht. Das ist keine Glaubensfrage, das ist eine Wissensfrage. Ist eine,
genau. Haben Sie eine Vermutung?
Das weiß ich. Ich habe keine Vermutung. Für Israel ist der Iran, wenn er sein Atomprogramm weiter betreiben kann, und das konnte er. Es gibt etwa eine halbe Tonne hochangereichertes Uran, bombenfähiges Material. Ein nuklearisierter Iran ist für Israel eine Existenzbedrohung. Und auf dem Hintergrund der jüngeren jüdischen Geschichte des Holocaust ist nur zu verständlich, dass Israel mit einer solchen Drohung, einer iranischen Bombe, nicht leben kann. Ich bin der festen Überzeugung, ja, ich weiß es, der Iran hat dasselbe Paket von dem Vater der pakistanischen Atombombe gekauft, illegal, wie auch Muammar al-Gaddafi. Und Gaddafi hat dieses Paket den Briten dann ausgehändigt. Tony Blair konnte ihn überzeugen. Und seitdem weiß man, dass auch der Plan für den Bau einer Atombombe Teil dieses Pakets war. Also von israelischer Sicht verstehe ich das sehr gut, warum der amerikanische Präsident die Dinge nicht durchdacht hat. Warum er nicht die Risiken gesehen hat. Straße von Hormuz. So. Ein Blick auf die Landkarte. Man muss ja da kein Genie sein. Zeigt, es gibt nur einen Zu- und Ausgang durch die Straße von Hormuz. Und hinter der Straße von Hormuz liegt die Tankstelle der Weltwirtschaft. Also die Konsequenzen sind nicht schwer zu verstehen. Und warum dies nicht geschehen ist, ich glaube, das hängt sehr stark mit der Erfahrung Venezuela zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass Trump gedacht hat, das wird Venezuela 2. Mhm. Schnell.
Kurz, hart.
Kurz, hart. Mit der Eliminierung der iranischen Führung. Mhm. Das ist ihm gelungen. Aber das Regime ist nicht zerbrochen. Mhm. Es ist nach wie vor in der Macht. Es ist im Besitz von vielen Raketen, Raketenproduktionsstätten. Mhm. Ist im Besitz der halben Tonne hochangereichertes Uran. Mhm. Und was ist das Ergebnis? Versetzen Sie sich einmal in die Lage der arabischen ölproduzierenden Länder, mhm, am Golf, deren Ölhandel und Gashandel ist jetzt unterbrochen. Mhm. Sie brauchen die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Die Weltwirtschaft leidet brutal. Mhm. Wir alle leiden brutal unter der Schließung dieser Straße. Mhm. Und am Ende wird Trump aus meiner Sicht, so das Regime nicht kollabiert, wird Trump verhandeln müssen. Und was wird das Ergebnis sein? Das Ergebnis wird solcher Verhandlungen mehr oder weniger das sein, was Obama ohne den Einsatz von Gewalt erreicht hat.
Den er immer gegeißelt hat.
Ja, und das hat er abgeräumt in seiner ersten Präsidentschaft.
Genau, 2018, glaube ich, ne? Ja. Das Atomabkommen.
Und das wird mehr oder weniger das Ergebnis sein. Mhm. Es ist.
Ich habe neulich eine interessante These gehört. Würde mal interessieren, was Sie darüber denken. Ich glaube, es war Tucker Carlson, der in einem Gespräch mit einer Kollegin von der New York Times. Tucker Carlson, rechter Influencer, jemand, der im Weißen Haus eigentlich ein- und ausging, einer der Vordenker auch von Trump, wenn man so will. Und der sagte, er hat die Theorie, dass alle Präsidenten in ihrer zweiten Amtszeit dazu neigen, sich mehr um Außenpolitik zu kümmern, sich in solche Abenteuer reinzustürzen, mit der einfachen Begründung, wir kriegen die Probleme im Inland nicht gelöst. Die Zelte, die Obdachlosenzelte in der Innenstadt von San Francisco loszuwerden, das wirklich zu regeln, die soziale Frage zu beantworten, ist ungleich schwerer, als einfach mal den Iran anzugreifen. Ist da was dran?
Ich kann mich in die Psychologie von Donald Trump ehrlicherweise nicht hineinversetzen. Ich kenne den Menschen nur aus den Medien.
Und Sie finden ihn wie?
Ersparen Sie mir eine Antwort. Ich bin heilfroh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Und aber es ist der mächtigste Mann der Welt.
Genau.
An dem hängen, von dessen Entscheidungen hängen wir alle ab. Mhm. Insofern, ob amerikanische Präsidenten in der zweiten Amtszeit dazu neigen, mag sein. Aber
ich fand den Gedanken interessant, weil es natürlich ablenkt. Ne? Dann geht der ganze Fokus auf Iran und du musst dich nicht um die Zustände in amerikanischen Innenstädten kümmern.
Ich glaube, so einfach ist es.
Das ist ein bisschen simplifiziert, aber möglicherweise ist da was dran. Ich würde gerne einmal über deutsche Innenpolitik sprechen oder dann auch Außenpolitik, Herr Fischer, mit Ihnen. Wenn jemand wie Friedrich Merz dann sagt, die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie, da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Und wir hören noch einmal kurz rein, wie er das gesagt hat, weil auch der Ton interessant ist und vor allem, wo er es gesagt hat, nämlich vor einer Schülergruppe. Dann würde mich interessieren, was Sie darüber denken.
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, zumindest unüberlegt. Und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
So, ich habe Ihnen die Frage nach Trump erspart, wie Sie den finden. Da muss ich jetzt drauf bestehen. Wie finden Sie das? Eine Schule im Sauerland, einmal die Botschaft nach Washington und es dauert wenige Stunden und dann ist sie auch angekommen.
Worte haben Konsequenzen und vor allen Dingen die Worte des Bundeskanzlers. Ich möchte hier keine Zensur betreiben für den Bundeskanzler. Mhm. Aber ich finde, ich hätte es nicht gesagt. Nicht in dieser Form. Und man weiß, wie Trump auf sowas reagiert. Ich denke, der Bundeskanzler spricht ja nicht als Friedrich Merz. Klar, es ist Friedrich Merz, der so spricht, aber er spricht als Institution.
Ist wahr.
Er spricht als Chef der Bundesregierung für Deutschland. Mhm. Und ob es klug ist, sich so zu äußern, das wage ich zu bezweifeln. Damit wollen wir es gut sein lassen.
Diplomatisch schwierig und auf eine Art und Weise finde ich auch ehrlich. Er sagt ja das, was alle
aber
denken.
Auf ne? Ehrlichkeit kommt es ehrlich gesagt nicht an, in dem Fall.
Ja.
Sondern auf das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der amerikanischen Regierung, sprich dem amerikanischen Präsidenten. Das gilt es zu bedenken.
Mhm. Das heißt, wenn, irgendwo haben Sie das neulich mal so schön formuliert, wenn Leute wie Mark Rutte und auch andere auf so einer dicken Schleimspur Richtung Washington reisen, Ihre Worte, und ich fand das Bild irgendwie schön, dann ist das eigentlich auch richtig so?
Ich finde es im Interesse von uns allen, von Europa, unabweisbar. Mhm. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Mhm. Aber ich kann ihn dafür nicht kritisieren. Mhm. Mhm. Es ist sehr einfach zu sagen, widerlich, so sollte man sich nicht verhalten. Aber in der Politik entscheiden oft die Konsequenzen.
Vom Ende her denken, sozusagen. Mhm. Wie beschädigt, Herr Fischer, und damit sind wir sozusagen bei den größeren Linien, die es ja auch in Ihrem Buch geht. Wie beschädigt ist eigentlich dieses Verhältnis? Sie sagen, das, was wir den guten alten Westen nannten und das, was wir kannten, was ja in unserem Leben so wichtig war, das ist vorbei. Und noch schlimmer, Sie sagen, das kommt auch nie wieder zurück, schminkt es euch ab. Auch wenn in den USA, wenn in Washington jemand anderer übernehmen wird, egal welcher Partei, das ist vorbei, ish over, würde Wolfgang Schäuble an der Stelle sagen. Warum?
Schauen Sie, der Westen war der transatlantische Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten. Mhm. Auf deren Sicherheitsgarantie hat sich Europa, hat sich vor allen Dingen Deutschland über viele Jahre, ja Jahrzehnte verlassen. Und Trump hat das abgeräumt. Ich will nicht nur die USA hier in die Pflicht nehmen, sondern wir Europäer haben über viele Jahre es versäumt, unseren Beitrag zu unserer eigenen Sicherheit zu leisten. Das hat Trump eingefordert auf eine nicht sehr freundliche Art und Weise.
Das hat auch Obama schon eingefordert auf eine freundlichere Art und Weise.
Die freundliche Art und Weise hat zu wenig geführt, vor allen Dingen hier in Deutschland. Und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist, dass sich Trump von diesem transatlantischen Westen losgesagt hat. Er ist zwar formell, sind die USA noch Mitglied der NATO, aber was ist das Wort der USA in Richtung Sicherheit eigentlich noch wert? Was gibt es noch Vertrauen? Und das ist der entscheidende Punkt, der Vertrauensverlust. Mhm. Wir werden uns selbst bei einem anderen Präsidenten nicht darauf verlassen können, dass in 4 Jahren sich so etwas nicht wiederholt oder dass im Ernstfall sich so etwas wiederholt. Insofern dieses Vertrauen wiederherzustellen, wenn es überhaupt möglich ist, wird Jahre dauern oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Wir Europäer müssen begreifen, wir sind allein jetzt und wir müssen für unsere eigene Sicherheit sorgen. Im Osten ein imperiales Russland unter Putin führt Krieg in der Ukraine. Wenn er sich dort militärisch durchsetzt, dann wird er nicht friedlich werden. sondern er wird dann auf die eine oder andere Art weitermachen, weiter westlich.
Näher zu uns. Davon gehen Sie aus,
ja. Davon gehe ich fest aus.
Weil Sie immer dieses Misstrauen gegenüber Putin hatten?
Schauen Sie, es ist nicht nur Putin. Es ist die ganze russische Sicherheitselite, die in diesen imperialen Kategorien denkt. Und ein Gespräch mit unseren osteuropäischen Partnern, mit Polen, mit anderen, den Balten, wem auch immer, wird sie da sehr stark belehren. Und Vertrauen ist in diesen Sicherheitsfragen ein wichtiges Element. Das müssen Sie haben. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann müssen Sie auf eigene Stärke vertrauen. Und dabei sind wir jetzt, das aufzubauen.
Weil wir den Mann da im Hintergrund noch mal gerade sehen, Sie sagen, das ist schon diese russische Elite auch, die dieses imperiale Denken vor sich herträgt. Aber dennoch Putin selbst auch. Ich meine, wie haben Sie diesen Mann damals erlebt? Wenn man sich mal die Eckdaten anschaut, Sie haben mal darauf hingewiesen, da war es noch ein paar weniger Jahre. Mittlerweile, wenn man mitgezählt hat, von 30 Jahren hat Russland in den letzten 26 Jahren irgendwo einen Krieg geführt. Das sind die Zahlen dazu. Und auch zu Ihrer Zeit war das schon absehbar. An welchem Punkt haben Sie verstanden, dass es jemand, dem man nicht über den Weg trauen sollte?
Dass Putin in der Lösung von Konflikten sehr stark auf Gewalt setzt, das war spätestens seit dem Tschetschenienkrieg klar.
Also seit Beginn seiner
Präsidentschaft. Es war auf der anderen Seite war Putin das Gegenbild zu Jelzin. Insofern, die Zeiten damals waren noch andere. Es war alles auch beeinflusst durch das Wunder Gorbatschow. Wer hätte schon erwartet, dass wir die deutsche Einheit 1990 bekommen? All das spielt damit zusammen. Aber dass Putin Gewalt als Mittel der Politik nicht ausschließt, ist seit dem Tschetschenienkrieg klar und sehr brutale Gewalt. Insofern war es aus meiner Sicht ein großer Fehler, faktisch unsere Energiepolitik in seine Hände zu geben. Davon sind wir jetzt weg,
ja.
Aber zu einem hohen Preis.
Haben Sie früher schon mal darauf hingewiesen, weil Sie instinktiv gemerkt haben?
Ich hatte gute Kontakte zu unseren osteuropäischen Partnern, besonders auch zu Polen, und habe einiges da gelernt, ja. Für die Osteuropäer war das von Anfang an sonnenklar.
Absolut.
Und insofern sollten wir nie wieder uns dem verweigern, was erfahrungsgesättigt von Balten, von Polen und anderen an uns herangetragen wird.
Ja. Haben Sie sich mit Gerd Schröder mal darüber ausgetauscht, der sich eigentlich diesem Mann und auch sagen dieser russischen Gasindustrie ja völlig ausgeliefert
hat? Schauen Sie, ich habe mit Gerd Schröder vertrauensvoll gut zusammengearbeitet über 7 Jahre hinweg. Und ich denke, wir haben das auch einigermaßen ordentlich hinbekommen, gemeinsam. Ich teile seine Auffassung gegenüber Russland überhaupt nicht. Und aber ich bin niemand, der nachtritt. Deswegen ersparen Sie mir.
Nur eine kleine persönliche Nachfrage. Haben Sie noch Kontakt mit ihm?
Nein.
Haben Sie zuletzt mit ihm? Gar nicht.
Nein.
Das heißt, Sie haben vor Jahren das letzte Mal mit ihm gesprochen?
Lange her.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich Deutschland in dieser Energieabhängigkeit dermaßen Russland ausgeliefert hat? Haben wir uns da täuschen lassen, blenden lassen? Oder waren das ganz pragmatische Überlegungen? Da gibt es diese deutsche energiehungrige Wirtschaft und die braucht günstige Energie.
Das spielte eine große Rolle. Es war ja nicht nur die Politik, sondern es war ja auch der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, der da sehr massiv als Brechergruppe eingetreten ist. Aber es machte ja durchaus Sinn in der Frühphase, dass die Wirtschaftsbeziehungen, die Energiebeziehungen so entwickelt wurden. Aber was nie wieder der Fall sein darf, ist, dass man bei einer strategischen Entscheidung alle Eier in einen Korb legt. Das ist, glaube ich, der große Fehler gewesen. Und dass man zum Beispiel unsere Erdgas...
Die Speicher, meinen Sie?
Speicher,
die Gasspeicher, ne?
Dass man die Erdgasspeicher noch nach der Invasion der grünen Männchen auf der Krim Gazprom überantwortet hat im Austausch
gegen Gasfelder in Sibirien.
Gegen Gasfelder in Sibirien, für deutsche Unternehmen. Das ist nicht mehr erklärbar, rational. Das war ein Schritt, der...
Aber wie ist das dann zu erklären? Wenn Sie sagen, rational ist das nicht zu erklären, wie dann? Und wenn auch das Zweite...
Da bin ich der Falsche.
Ja, ich verstehe das schon. Korruption ist es auch nicht. Ich halte die deutsche Politik nicht für korrupt im Kern. Also überhaupt nicht.
Nein, es war die Überlegung, wir brauchen das billige russische Gas, ganz offensichtlich.
Und wir binden die auf diese Art und Weise ein.
Ja. Und dann kommt Alternativen danach, wurden nicht verfolgt.
Ich würde gerne noch einmal, bevor wir zu deutscher Innenpolitik kommen, Herr Fischer, mit Ihnen über diese großen Linien einmal sprechen, insbesondere Amerika, weil das ja so ein wirklich auch wahnsinnig faszinierendes Land ist, ja bis heute, das uns, glaube ich, allen noch viel bedeutet, dem wir auch viel zu verdanken haben, gerade als Deutsche. Sie sagen, das fand ich einen interessanten Gedanken, da ist gerade ein Imperium im Niedergang zu beobachten. Und Sie sagten mir vorhin gerade, bevor wir hier reingekommen sind, manchmal habe ich sogar das Gefühl, das Drehbuch dafür ist direkt in Peking geschrieben worden.
Wenn man sich die amerikanische Politik der Gegenwart anschaut, kann man sich dieses Eindruck schwer erwehren.
Können Sie das mal erklären?
Ich meine, Amerika, die Intervention am Golf gegen den Iran. Nun bin ich der Letzte, der meint, dieses Regime wäre auch nur ein Minimum an Unterstützung wert. Oder es wäre ihm hinterher zu trauern. Nein, es ist ein Regime, das die eigene Bevölkerung auf offener Straße vergangenen Januar massakriert hat.
Richtig.
Es ist ein Regime, das junge Menschen hängen lässt, aufhängen. Es ist ein Regime, das foltert. Ein Regime, das Israel bedroht. Und zwar existenziell. Also diesem Regime ist nicht hinterherzuweisen, damit ich klar verstanden werde. Aber die Konsequenz heute sieht doch so aus, wenn der Iran die Hand an der Gurgel der Weltwirtschaft behält, durch die Straße von Hormuz, dann ist es eine enorme Stärkung. Das Regime ist nicht kollabiert. Es ist brutaler und stärker denn je in der Innenpolitik. Es beschießt seine Nachbarn mit Raketen. Und die Drohung gegenüber Israel ist nicht weg. Der Iran ist geschwächt, keine Zweifel. Aber das Regime ist nach wie vor an der Macht und gestärkt, wenn es überlebt. Gestärkt wird es aus diesem Konflikt hervorgehen. Ich kann Ihnen den Sinn dieser Aktion nun weiß Gott nicht erklären. Es ist ja nicht das Einzige. Die Drohung von Donald Trump gegenüber Grönland. Grönland gehört zu Dänemark. Es hat einen besonderen Status.
Ein Autonomiestatus, ja.
Aber Dänemark ist der engste und war der loyalste Bündnispartner der USA in der NATO. Das ist ein anderes Beispiel. Die Schwächung und Zerstörung des westlichen Bündnisses. Ein dritter Punkt, Putin, das Verhältnis zu Putin, die Stärkung von Putin, den Verrat an der Ukraine durch zurückgenommene militärische Lieferungen. All das zusammengenommen läuft doch auf eine Schwächung der Weltmacht Nummer eins, USA, hinaus. Allein die Zerstörung des Westens ist eine ein Geschenk für alle, die diesen Westen fürchten oder nicht wollen.
Hätten Sie sich das jemals träumen lassen? Dass Amerika dieses Erfolgsmodell, das es ja auch für die Amerikaner immer war, für uns alle war, auf die Art und Weise schreddert?
Nein, das hätte ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht denken können. Es war jenseits. Es ist tief traurig. Mhm. Es hat für mich auch eine emotionale Dimension.
Inwiefern?
Sie haben es doch gerade erwähnt. Dieses Amerika hat entscheidend zum Wiederaufbau Europas beigetragen.
Deutschlands.
Hat für Deutschland die Sicherheitsgarantie während des Kalten Kriegs übernommen. Wem verdanken wir an erster Stelle die Chance der Einheit? Wem verdankt Osteuropa diese neue Dimension von Sicherheit? Es waren kluge Politik der USA. Sie könnten auch sagen, Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Krieges, ist der größte diplomatische Erfolg der amerikanischen Diplomatie. All das wurde willentlich zerstört. Und mich lässt das emotional nicht unberührt, um es ganz ehrlich zu sein. Es ist nicht nur eine rationale Kalkulation, es hat auch für mich eine emotionale Dimension.
Ich meine, ein Gedanke noch. Joachim Gauck hat neulich öffentlich darüber gesprochen. Ich glaube, bei den Kollegen der Süddeutschen. Das war ein interessanter Punkt. Er wurde gefragt, wie er sich das erklärt, dass sozusagen dieser große Gedanke, den Sie gerade formulieren, das hat ja auch was mit Freiheit zu tun. Wenn man das auf einen Begriff bringen müsste, ist es Freiheit. Und der Sinn von Demokratie ist am Ende Freiheit. Und jetzt sind wir plötzlich in einer Phase, in der Menschen sozusagen diese Freiheit bereit sind, aufzugeben zugunsten autoritärer Regierungen. Und sagen, nee, dieses Autoritäre, das so stark daherkommt, das finde ich jetzt besser.
Vorsicht, Vorsicht.
Frage.
Sind wir da so frei von? Wir haben eine Partei wie die AfD.
Richtig.
Die zurück will.
Das meine ich.
In ein nationales Europa. Wir sind in einer Situation, wo wir nicht nur ein außenpolitisches Problem haben, sondern auch ein innenpolitisches Problem. Überall, nicht nur in Deutschland, in Europa sind rechtsnationalistische Kräfte, autoritäre Kräfte auf dem Vormarsch. Und wenn die sich durchsetzen und sie wollen zurück hinter das, was Adenauer erreicht hat, wenn die sich durchsetzen, dann wird das das Ende der Europäischen Union bedeuten.
Sie schreiben in Ihrem Buch, da gibt es einen Passus, der einem wirklich unter die Haut geht. Sie beschreiben die letzte Rede von François Mitterrand.
Ja.
Und es gibt dort einen Satz, von dem Sie sagen, das ist der Satz, den müsst ihr euch alle in euer Buch schreiben. Wie lautet dieser Satz?
Der Nationalismus, das ist der Krieg. Und das war die Summe der Erfahrung. Mitterrand hat als Kind, als Junge, den Ersten Weltkrieg erlebt. Mhm. Und als junger Mann den Zweiten. Und für ihn war das die Summe seiner Lebenserfahrung. Und ich finde, er hat sowas von recht. Der Nationalismus war die Zerstörung von Deutschland und von Europa. Und auch da spielen die USA mit eine entscheidende Rolle. Denn sie haben, ohne die USA hätte es die Freiheit, von der Gauck sprach, nicht gegeben.
Richtig.
Das dürfen wir nicht vergessen. Und insofern begann sozusagen die Befreiung Europas am 6. Juni 1944 mit der Landung der Alliierten in der Normandie. Mhm. Das sollten wir bei allen Differenzen nie vergessen.
Genau, aber woher kommt das, diese Sehnsucht nach dem Autoritären? Haben Sie eine Erklärung dafür? Es gibt irgendwo haben Sie neulich in einem Interview gesagt, ich wäre gerne noch mal 40 mit dem Wissen von heute. Das heißt, Sie würden sich einmischen, Sie würden sich engagieren, aber Sie hätten das Wissen von heute. Mit dem Wissen von heute, woher kommt das, diese Sehnsucht nach Autoritären? Bevor wir gleich über die Frage sprechen, wie man eine fundamentale Reform des Sozialstaats angeht. Das wäre die zweite Frage nach dem Wissen. Also das Autoritäre, woher?
Meine Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Und Die gibt es nicht. Nicht in der Politik. Die einfachen Lösungen gibt es auch nicht im Leben. Das Leben ist kompliziert, das macht es auch so schön. Und das gilt auch für die Politik. Es autoritäre Lösungen. Was war autoritäre Lösung? Die Nazis haben autoritäre Lösungen versucht. Sie haben versucht, die Moral zu vergessen. Deutschland ist in die tiefe Amoralität abgestürzt. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg allein zu verantworten. Und die Konsequenzen sind sichtbar. Wir haben einen ganzen Kontinent zerstört und unser eigenes Land gleich mit. Und es schmerzt mich zutiefst, diesen Satz zu sagen. Die Nazis mussten besiegt werden, damit auch in Deutschland Freiheit und Demokratie sich durchsetzen konnte. Leider. Ich finde, das ist ein traurige Feststellung. Und jetzt sind es die ähnlichen Kräfte, um nicht zu sagen, bisweilen sogar dieselben Kräfte, die wieder das Haupt erheben. Und es gibt einen zweiten Grund. Die Parteien der demokratischen Mitte argumentieren gegenüber der AfD ökonomisch, sozial. Das alles spielt eine Rolle, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt für mich ist ein historischer. Welches Deutschland wollen wir? Welches Deutschland brauchen wir? Auch für die kommenden Generationen. Ein Deutschland, das sich wieder zurückzieht auf seine nationalen Identität, oder ein europäisches Deutschland, so wie Adenauer und all die anderen nach ihm es wollten. Dieses europäische Deutschland, das ist für uns existenziell. Wenn das zerstört wird, wird all das, was erreicht wurde und was mit der deutschen Einheit 1990 gipfelte, zerstört werden. Das dürfen wir nicht zulassen.
Sie als jemand, der so lange aktiv in der Politik war und dann auch als Außenminister, der all diese Gespräche geführt hat, der die Leute auf der Ebene kennt, um die es dann geht. Wie oft haben Sie das gespürt, das ist das, was ich mich oft frage, wenn wir zurückfallen in diesen Nationalismus. Wann kommt der Punkt, an dem die anderen wieder Angst vor uns haben?
Ob wir heute nochmal die deutsche Einheit zu den Bedingungen bekämen, wie wir sie und Helmut Kohl 1990 bekommen haben. Das wage ich zu bezweifeln.
Aus dem Grund?
Aus dem Grund, ob mit einer im Aufwind befindlichen AfD, also einer nationalistischen Partei, das Vertrauen noch mal da wäre.
Genau das meine ich.
Das wage ich zu bezweifeln. Wir sollten nie vergessen, Deutschlands Wiederaufstieg gründete auf dem Vertrauen, dass die alte Bundesrepublik sich erworben hat. Und sich von dem zu verabschieden, hielte ich für eine Katastrophe, um es ganz deutlich zu sagen.
Und ist das auch der Grund, warum Sie sagen, europäische Atombombe, nukleare Bewaffnung, ja, auf deutscher Ebene, nein?
Exakt. Ich bin der Meinung, wir würden, wenn wir dieses Projekt national verfolgen, und selbst sehr schädigen. Aber auf der anderen Seite, wenn die USA sich zurückziehen und mit ihnen ihre nukleare Sicherheitsgarantie, dann werden wir eine europäische Alternative entwickeln müssen. Es geht ja nicht nur um uns, es geht ja um Europa.
Das heißt, Sie sagen, nukleare Bewaffnung ist das, was jetzt ansteht, aus europäischer Sicht.
Schauen Sie sich doch die aktuellen Nachrichten an. Trump wird die Cruise Missiles, die zur Abschreckung russischer Mittelstreckenraketen gedacht waren, voraussichtlich nicht liefern. Und das schafft eine Fähigkeitslücke, eine Abschreckungslücke. Das ist ernst zu nehmen.
Darf ich Sie noch einmal, bevor wir zum Schluss noch mal über die Reformen sprechen, weil es mich da Ihre Meinung sehr interessieren würde. Sie sind jemand, von dem ich weiß, dass er in Israel sehr verehrt wird. Die Leute kennen Sie dort. Das hat zu tun mit einem Punkt auch in Ihrer Biografie, Anschlag in Israel, Sie hatten am nächsten Tag einen Termin im Westjordanland auf dem Programm stehen und haben dann dort auf sehr kluge Art und Weise interveniert und dafür gesorgt, dass nicht weitere Gewalt explodiert. Und das ist einer der Gründe, warum viele Menschen in Israel Sie verehren. Sie haben neulich gesagt, einen Satz, der mich aufhorchen ließ, Sie sagten, wenn jemand wie Netanyahu, wir haben gerade über nationalistische Tendenzen, hegemoniales Denken gesprochen, wenn jemand wie Netanyahu sagt, wir reden jetzt über Groß-Israel und all diese Dinge, dann zerreißt es mich fast. Wie ist das gemeint?
Also meine Solidarität mit dem Existenzrecht des Staates Israels und der Sicherheit seiner Menschen ist ungebrochen. Und wenn eine Regierung in Jerusalem sich auf einen nationalistischen Kurs begibt, wenn Rechtsextremisten in der Regierung sitzen, die teilweise menschenverachtende Äußerungen von sich geben. Wenn ich mir die Situation in den besetzten Gebieten im Westjordanland anschaue.
Wo Teile dieser Regierung wohnen.
Wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir den Gaza-Krieg anschaue, wobei ich da sofort einschränkend sagen muss, der Gaza-Krieg wurde von der Hamas begonnen. Durch den Angriff auf Israels, auf südisraelische Dörfer und Städte und Kibbuzim. Es wurden dort Menschen entführt in die Tunnels unter Gaza. Hamas hat genau gewusst, was sie tat. Und hat einen Krieg ausgelöst, für den die Palästinenser in Gaza einen furchtbaren Preis bezahlt haben. Ich kann dazu nicht schweigen, wenn ich solidarisch mit Israel bin. Das muss benannt werden. Und ich mache einen großen Unterschied zwischen der jetzigen Regierung und dem, was Solidarität mit dem Existenzrecht Israels und der Sicherheit seiner Bevölkerung betrifft. Das lasse ich mir auch nicht nehmen.
Aber es macht Ihnen Bauchschmerzen, sagen Sie.
Und das ist Bauchschmerzen, würde ich sagen, ist zu wenig. Es gibt Situationen, wo Sie das fast zerreißt.
Und müssen wir das als Deutsche aushalten?
Ich meine ja. Meine Erfahrung, ich habe viel mit Israel und dem israelisch-palästinensischen Konflikt zu tun gehabt in meiner Amtszeit.
Genau.
Und meine Erfahrung ist die, dass sie nur gehört werden als Deutscher mit einer glasklaren Position der Solidarität mit dem Existenzrecht und der Sicherheit der Bevölkerung Israels. Und nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Auf dem Hintergrund unserer Geschichte. Dieses Verhältnis oder dieses Verbrechen des Holocaust, das wird uns noch lange schwer als Nation belasten. Da macht man sich keine Illusion.
Deutschland. Und zum Schluss. Es gibt eine interessante parallele Analogie sozusagen zwischen der aktuellen Regierung und Ihrer Zeit, zwischen Rot-Grün. Sie standen vor ähnlichen Herausforderungen wie die jetzige Regierung. Wir haben uns mal vor ein paar Jahren hier drüber unterhalten. Ich habe Sie gefragt, wie es eigentlich zur Agenda 2010 kam. Und Sie sagten da, schönes Foto. Wo ist das eigentlich?
Irgendwo im Luftraum. Nehmen wir an, in 8000 Metern Höhe. Mhm. Auf dem Flug nach Paris oder nach Brüssel.
Wie überzeugt man ein ganzes Land davon, dass Reformen notwendig sind? Wie nimmt man ein ganzes Land mit? Wie macht man das, Reformen einzuleiten? Welches Mindset brauchen wir dafür? Weil das, was wir gerade sehen, ist, glaube ich, nicht der Weg, wie man es machen sollte.
Für mich scheint es einfach sonnenklar, dass unser Land, wenn es so weitermacht wie bisher, abstürzen wird. Wirtschaftlich abstürzen wird und damit auch sozialstaatlich abstürzen wird.
Richtig.
Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder gewinnen. Wir können es uns nicht erlauben, als die drittgrößte Industrienation weltweit mit unseren wenigen knapp 80 Millionen Menschen, verglichen mit China, verglichen mit den USA, die vor uns liegen, sind wir eine kleine Größe. Wenn wir es nicht schaffen, unsere Wettbewerbsfähigkeit unter den neuen Bedingungen wiederherzustellen, und dazu gehört auch die Demografie. Es ist einfach so.
Es ist Mathematik am Ende, ne?
Es ist Mathematik, es ist nicht Ideologie. Mhm. Es sind zu wenig Junge vorhanden. Wir wenden uns gleichzeitig gegen Zuwanderung aus fremden Kulturen. Und das geht nicht zusammen. Aber was ich bei der gegenwärtigen Koalition, die ich nicht gewählt habe, aber der ich eigentlich allen Erfolg gewünscht habe, im Interesse des Landes, nicht verstehe. Wenn du große Reformen machen musst, dann brauchst du als Koalition ein gemeinsames Projekt. Und für dieses Projekt musst du kämpfen, für dieses Projekt musst du werben. Und es ist ganz offensichtlich so, dass sie sich auf ein gemeinsames Projekt nicht einigen konnten. Also sagt die Linke das Gegenteil von dem, was die Rechte sagt. Mhm. Und Bayern in der Mitte. Mal so, je nach Tagesform und Tageslaune. Das funktioniert nicht. Aber wir können so nicht weitermachen, dass wir digital abgehängt sind. Wir müssen eine große Aufholjagd starten. Und ich bin fest von dem Potenzial unseres Landes überzeugt. Das Schimpfen auf die junge Generation bringt überhaupt nichts. Jede Generation stand vor ähnlichen Problemen und wird konfrontiert.
Wurde auch ähnlich beschimpft.
Wurde ähnlich beschimpft.
Fängt schon bei Sokrates an.
Aber jede Generation ist auch fähig, das Ihrige zu leisten. Davon bin ich überzeugt.
Aber nochmal letzter Satz. Also, das heißt, Sie sagen, da fehlt die große gemeinsame Vision. Da fehlt die große Idee, die große Erzählung.
Die große Erzählung. Mhm. Ich meine, es ist, dieses Deutschland ist doch ein wunderbares Land. Ein Land, in dem ich gerne lebe. Und nicht nur ich, viele.
Ja, klar.
Und ein Land, das über ein großes Potenzial verfügt, das muss gehoben werden. Und das liegt an der Regierung. Aber nicht nur. Auch die Wirtschaft ist gefragt. Mhm. Auch da ist viel Tiefschlaf aus den Klamotten zu streifen.
Was ist dann wichtig zum Schluss nochmal? Was muss ein Kanzler machen? Wie muss der führen? Was heißt das?
Führen heißt, er muss versuchen zu überzeugen. Das setzt voraus, dass er weiß, was er sagt und seine Zunge unter der Kontrolle hat, weil er Kanzler ist und sein Wort gilt oder gelten sollte. Mhm. Und führen heißt, auch einen Konsens in der Koalition herzustellen. Zu wissen, dass du nicht eine Einparteienregierung führst, sondern dass du mit einer anderen Partei, die andere Schwerpunkte hat, einen Konsens herbeiführen musst. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Aber ohne das wird es schwer.
Kommunizieren, reden.
Ein Kanzler muss die Menschen mitnehmen. Und vor allen Dingen, wenn es um große innenpolitische Reformprojekte geht. Mhm. Ich meine, wie lange reden wir jetzt über die Rente? Wie lange reden wir über Gesundheitsreform? Nicht erst seit gestern. Ich erinnere mich noch an die 70er Jahre, Kurt Biedenkopf und andere, die Krise des Rentensystems schon damals beschrien haben. Weil es war ja absehbar. Demografie ist nichts von jetzt auf nachher.
Ja, Norbert Blüm hat Ende der 80er plakatiert, die Renten sind sicher, ne?
Ja.
Hat er ja nicht ohne Grund gemacht.
Das hat er nicht ohne Grund gemacht. Das ist richtig. Auch wenn er da an der Himmelspforte sicher befragt wurde. Norbert,
wissen Sie, was lustig ist? Ich habe das mal hier in der Sendung so ähnlich gesagt und bin nachher von Norbert Blüm, das war der Beginn einer sehr schönen Freundschaft fast, übel beschimpft worden, weil er sagt, wie können Sie sich erlauben, junger Freund, sowas zu sagen?
Ja,
also, ich habe den sehr gemocht.
Ich verstehe das. Mhm. Und er war ein guter Sozialminister, auch gut, wenn es notwendig war, im Flunker. Wenn ich mir das erlauben darf zu sagen.
Dürfen Sie. Herr Fischer, wir sind leider schon am Ende. Wir sollten das bei Gelegenheit fortsetzen, wenn Sie mögen.
Nicht so oft.
Nicht so oft, aber in homöopathischen Dosen.
Ich bin im Ruhestand.
Ich weiß. Aber Sie haben Zeit. Das bedeutet ja, Sie haben Zeit.
Schauen wir mal.
Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.